Er macht Radfahren zum Lifestyle. Wenn man an ihn denkt, hat man direkt ein Bild vor Augen. Blau-rosa gestreiftes Renntrikot, schnittiges Bike, schnelle Brille, Schnurrbart und Mullet. Na, schon eine Idee, wer mir heute gegenüber sitzt? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abus Unlocked. Heute mit einem der aktuell bekanntesten Radsportler Deutschlands. Und das nicht nur wegen seines berühmten Nachnamens. Mein heutiger Gast begeistert mit seiner sympathischen, lockeren und humorvollen Art im Netz inzwischen Millionen Menschen. Rick Zabel ist heute mein Gast. Er berichtet unterhaltsam von aktuellen Touren, hat einen eigenen Podcast, einen YouTube-Kanal, ist auf Instagram aktiv. Stillstand, das scheint für ihn wirklich ein Fremdwort zu sein. Ich will heute wissen, wie ist das, mit einer echten Radsportlegende als Vater aufzuwachsen? Denn Rick ist der Sohn von Erik Zabel. Und wie ist es jetzt, selbst Papa zu sein und die nächste Generation heranwachsen zu sehen? Werden seine Kids auch schon bike-verrückt? Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Rick Zabel.
Hallo, ja, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Sehr, sehr gerne. Strampeln, strampeln, strampeln. Kommt dir dieses Zitat bekannt vor?
Ja, das ist unser Intro von meinem aktuellen Podcast, genau. Legendäres Zitat von Jens Vogt.
Und legendär ist auch derjenige, der ja da gegenüber sitzt. Nämlich, du hast einen neuen Podcast am Start mit Jan Ulrich. Wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? Also, ich hatte ja einen Podcast davor, der ging ganz am Anfang mal 2019. Da hatte gefühlt noch niemand im Radsport einen Podcast, da habe ich schon angefangen. Damals als Interview-Podcast, irgendwann habe ich dann eine gute Freundin von mir, die Tanja Ehrert, reingeholt. Und wir waren die längste Zeit dieses Podcasts beide Profis und haben uns dann über dieses Profi-Business ausgetauscht. Das hieß dann Parallelwelten irgendwann, weil wir ein bisschen darauf aufmerksam machen wollten, auch dass natürlich der männliche Radsport zur damaligen Zeit deutlich besser bezahlt war als der Frauenradsport zum Beispiel, und das war auch oft Thema. Haben uns dann aber ehrlicherweise, oder haben wir beide unsere Karriere beendet, waren keine Profis mehr und sind einfach sehr gute Freunde geworden, und dementsprechend ging es in dem Podcast dann auch oft um viele andere Themen, aber gar nicht mehr so oft Radsport. Und ja, ich glaube, wir haben uns so ein bisschen an diesem Leitspruch orientiert, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Also aus dem Podcast ist wirklich eine coole Freundschaft entstanden. Und wir haben dann aber beide gesagt, ey, irgendwie, ja, ist ein bisschen nervig jetzt gefühlt aktuell in unseren Lebensphasen. Bei mir war super viel los. Tanja ist nach ihrer Karriere mittlerweile Vollzeitärztin. Da ist auch nicht mal so einfach, einen Podcast dazwischen zu schieben. Dementsprechend hat der dann ein Ende gefunden. Und ja, fast zeitgleich kann man eigentlich sagen. Also eigentlich war das Thema Podcast für mich beendet. Und eigentlich zeitgleich kam diese Anfrage von Ulle, der war letztes Jahr, ich glaube im Januar 2024, haben mein Vater, Jan Ulrich, Tanja und ich zusammen so eine Viererfolge aufgenommen. Und ich glaube, da hat Ulle so ein bisschen Blut geleckt und fühlte mich da sehr geehrt, dass er gesagt hat, ey, ich könnte mir das, wenn, dann irgendwie nur mit dir vorstellen. Weil Jan, ich glaube, der braucht da schon jemanden an seiner Seite, dem er vertraut, um auch offen über gewisse Themen reden zu können. Und dass er ja mit mir diese Person ahnt an seiner Seite, freue ich mich erstmal sehr. Und das war auf jeden Fall für mich auch so ein kleiner, ja, so Zwick-mich-Moment, dass Jan Ulrich einen um Podcast bittet. Oder könntest du dir das vorstellen? Und dementsprechend war ich dann auch Feuer und Flamme. Du hast es ja im Intro gesagt, Stillstand ist nicht so mein Ding. Also eigentlich jetzt noch ein weiteres Projekt hätte ich eigentlich nicht gebraucht, aber ich hatte noch zu sehr FOMO, um da Nein zu sagen.
Mhm. Und wir werfen gleich auch noch einen Blick auf das, was du alles machst. Das ist nämlich unglaublich viel. Werfen wir aber erstmal nochmal einen Blick zurück. Du warst Radprofi. Inzwischen hast du deine Karriere beendet. Du bist die größten Touren gefahren. Giro d'Italia mehrfach, die Tour de France. 13 Jahre Profi. Ich kann mir vorstellen, da kommt auch einiges an Fahrrädern zusammen, oder? Wie sieht das in deiner Garage aus?
Nee, da bin ich ganz anders. Also ich habe wirklich nur die zwei Canyon-Räder, die ich aktuell habe, die mein Partner sind, wo ich sehr froh bin, so coole Partner wie jetzt Arbus und Canyon an meiner Seite zu haben, deutsche Marken, die diesen Weg mit mir bestreiten. Aber da bin ich, glaube ich, das Gegenteil von meinem Vater. Also wenn du meinen Vater fragen würdest, ich glaube, der muss mittlerweile seine Radsammlung, also der hat wirklich weit über 100 Räder, also der hat ganz, ganz viele, wie vielleicht andere, vielleicht so Oldtimer oder sowas sammelt der Räder. Da gibt es auch eine ganz spezielle Szene, da ist der auf jeden Fall vorne mit dabei, würde ich sagen, auf der Welt. Und ja, das ist ja oft so, dass wenn man das vorgelebt bekommt, dass man eigentlich das exakte Gegenteil ist. Also beim Film bin ich beim Papa nachgestrebt, aber da nicht. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der viel sammelt, sondern eher das Gegenteil. Also ich kann mich sehr gut von Dingen trennen.
Wir gehen gleich nochmal auf den Aspekt mit deinem Papa ein. Da wollen wir natürlich auch drauf schauen, wie ist eure Beziehung, wie war das, in die Fußstapfen deines Vaters zu treten. Gehen wir aber nochmal zurück in deine Karriere. 13 Jahre hast du im Sattel gesessen als Profi. Was waren so für dich so deine persönlichsten Highlights?
Ja, sicherlich bei den ganzen großen Rennen dabei gewesen zu sein. Also Giro d'Italia, Tour de France, Paris-Roubaix. Ich durfte selber zwei Profisiege feiern. Das war natürlich auch schön, wenn man gewinnt. Aber ich würde wirklich sagen, das, was am Ende der Zeit, wenn ich zurückblicke, wirklich übrig bleibt, sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die man aufgebaut hat. Also gar nicht mal so viele, dafür, dass man 13 Jahre da irgendwie in diesem Business unterwegs war und dann ganz viele Teamkollegen hatte. Ich bin für 3 Teams in diesen 13 Jahren gefahren. Aber daraus sind so 3, 4 wirklich wertvolle Freundschaften entstanden. Ich glaube, ich habe viel fürs Leben gelernt. Und einfach Profisportler gewesen zu sein, diesen Drive zu haben, jeden Tag diszipliniert zu trainieren, sich auf Ziel vorzubereiten. Also ich glaube, das hat mich sehr geprägt jetzt für mein aktuelles Leben. Und es sind wirklich einfach so die Erinnerungen. Also ich glaube, wenn man so lange dabei war, ich habe dann über mich selbst gelernt irgendwann, dass ich gar nicht so, mir geht es gar nicht so krass ums Gewinnen. Und das ist dann eigentlich auch falsch im Profisport, weil da geht es ja wirklich ums Gewinnen. Aber mir persönlich ging es dann irgendwann nicht mehr darum. Und dementsprechend bin ich wirklich einfach froh, das alles erlebt haben zu dürfen. Und so ein bisschen der Weg ist das Ziel, würde ich sagen. Ja. Das war schön, dass ich das machen durfte.
Ja, und du hast ja recht jung deine Karriere auch beendet, mit 31 Jahren. Du hättest eigentlich noch ein paar Jahre gehabt. Aber es klingt schon so ein wenig durch dieses, ja, verbissene Gewinnen wollen, das hat dir gefehlt, aber du hast es auch nicht vermisst oder hast nicht danach geeifert. War das auch so ein Grund, warum du gesagt hast, ich höre jetzt auf, oder was hat da noch so mit reingespielt, so früh aufzuhören?
Es waren viele, viele Dinge. Also ich bin ja selber Papa geworden und habe zwei Söhne. Die hatten da sicherlich einen großen Anteil daran, weil du hast es gesagt, mein Papa ist Erik Zabel und der war bis 38 Profi, also da habe ich mit meinen 30 Jahren wirklich deutlich früher aufgehört. Aber es hat mich tatsächlich wirklich beschäftigt, dass ich ihn natürlich als Kind immer sehr vermisst habe. Und als Radprofi ist man einfach sehr, sehr viel unterwegs. Mindestens das halbe Jahr, wenn nicht sogar 2/3 des Jahres weg. Und damit habe ich einfach gehadert. Irgendwie, wenn man das aus der Perspektive des Sohnes das kennt, wie dass man seinen Papa bitterlich vermisst, wenn er so oft weg ist, das dann selber irgendwie zu machen, hat mir irgendwie wehgetan. Gerade als mein zweiter Sohn kam, also mein erster Sohn kam mit 26, und da konnte ich das auch relativ gut von mir fernhalten, aber spätestens als Fritz der Zweite kam und ich dann so 2 kleine Racker zu Hause sitzen hatte, mit 30 habe ich das dann irgendwie schon ein bisschen anders gesehen, und weil die dann natürlich auch älter werden, und umso älter die werden, umso mehr verstehen die das, und dann habe ich auch schon gemerkt, okay, bei Oscar, so, das tut ihm jetzt richtig weh, wenn ich dann wieder mal 2, 3 Wochen weg bin am Stück. Und damit habe ich mich einfach schwer getan. Das war einmal der familiäre Grund, und sicherlich auf der anderen Seite, wie du gerade gesagt hast, ich habe ja gerade schon gesagt, ich kann mich nicht nur bei Gegenständen sehr gut trennen. Ich würde schon sagen, dass ich auch mich ganz selber ganz gut reflektieren kann. Und ich habe für mich eingesehen, dass meine Karriere irgendwie, es wird nicht mehr besser werden, sage ich mal so. Also ich war gefühlt von meinem Körper an meinem Leistungshöhepunkt angekommen oder habe den sogar schon überschritten gehabt und bin halt einfach nicht mehr vorne in den Rennen mitgefahren. Ich habe immer noch einen guten Job gemacht, aber ich bin oft von Rennen nach Hause gefahren und dachte mir so ein bisschen, so richtig zufrieden bin ich eigentlich nicht mit meiner Leistung, beziehungsweise es war so ein bisschen resignierend sogar, dass man sich dachte, ey, ich habe eigentlich alles gegeben und trotzdem ist es erschreckend, wie weit ich weg von der Weltspitze bin. Und ich war dann auch da an diesem Punkt nicht mehr bereit zu sagen, okay, ich trainiere vielleicht irgendwie noch irgendwo härter oder ich drehe jetzt nochmal 5 Steine um oder verbringe das ganze Jahr irgendwie in einem Trainingslager und sehe meine Familie gar nicht mehr. Da war wirklich, dass ich das so ein bisschen abgewogen habe und gesagt habe, okay, was müsste ich machen, um besser zu werden? Bin ich bereit, das zu machen? Nein, bin ich nicht. Ich kann auch gut akzeptieren, dass es dann jetzt so ist, wie es ist. Und habe dann wirklich, ja, vielleicht innerhalb so von 1, 1,5 Jahren kam dann diese Entscheidung relativ schnell, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich liebe das alles sehr hier, aber ich glaube nicht mehr in der Position als aktiver Radprofi.
Das ist so, wie du eben mit dem Podcast gesagt hast, aufhören, wenn es am schönsten ist, irgendwie noch den Peak mitnehmen und dann eben auch Adios sagen, wenn es eben sich nicht mehr gut anfühlt, so klingt es auf jeden Fall. Was war das denn für ein Gefühl, als du dann wirklich die Entscheidung gefasst hattest, ich höre jetzt auf? War das so eine Art Erleichterung? Es klingt fast so.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also es war definitiv eine Erleichterung. Gerade dann im ersten Moment ist man ja schon noch emotional, weil man natürlich, es ist ja nie leicht, wenn man so einen langen Lebensabschnitt beendet. Ich meine, ich war 13 Jahre Profi, aber wenn man ganz ehrlich ist, ging dieser Weg ja los, als ich 11 oder so war und das erste Mal ein Rennen gefahren bin. Damals hätte ich da noch nicht geträumt, davon Profi zu werden, aber wenn man dann irgendwie, ich war dann 30 und dachte mir, gut, von diesen 30 Lebensjahren bin ich jetzt gefühlt 20 Rennen gefahren und war auf dem Rad unterwegs. Also man lässt ja dann so zwei Drittel seines Lebens, lässt man dann, hakt man dann so ein bisschen ab. Mhm. Aber so im Nachhinein habe ich realisiert, dass ich glaube, früh genug aufgehört habe, um die Liebe am Radsport nicht zu verlieren. Also ich glaube, ich bin so ein Typ, ich brauchte das auch letztes Jahr dann, ich habe im Mai 2024 aufgehört und ich brauchte schon so ein halbes Jahr wie in so einer Beziehung, wo man sich erstmal trennt, erstmal Abstand und habe mir keine Rennen mehr angeschaut und musste da erstmal ein bisschen Abstand gewinnen und merke jetzt eigentlich dieses Jahr in den neuen Projekten, wo ich dann wieder Kontaktpunkte habe oder jetzt für den neuen Podcast natürlich dann aktiv die Rennen schaue, dass ich so merke, ah, warte, meine Liebe ist wieder da und ich glaube so zum Glück konnte ich mir das bewahren. Also ich glaube, hätte ich das vielleicht noch 3, 4, 5 Jahre länger gemacht und hätte es so bisschen zu doll oder über den Exitus betrieben. Ich glaube, dann hätte ich jetzt auch sein können, dass ich da wirklich irgendwie mein Rad in die Ecke gestellt hätte und gesagt hätte, okay, ich fahre nie wieder Fahrrad und ich will mit dem ganzen Sport nichts mehr im Hut haben. Mhm. Und das ist zum Glück nicht passiert.
Ja. Lass uns nochmal darauf schauen, wie du eigentlich zum Radsport gekommen bist. Du hast es gerade so ganz kurz erwähnt, mit 11 die ersten Rennen gefahren. War Radsport auch wirklich so deine erste Wahl, deine erste Liebe?
Nee, Fußball. Ich würde sagen, Fußball ist die andere große Liebe neben dem Radsport bei mir. Großer Borussia Dortmund-Fan und habe, bevor ich angefangen habe, Radrennen zu fahren, wie wahrscheinlich jeder zweite Junge in Deutschland, erstmal Fußball gespielt, 3 Jahre. Ganz normal im Verein, mal in der Abwehr, mal im Sturm. Das war auch echt cool, hat Spaß gemacht, aber ja, weiß ich nicht, irgendwie da auch nach 3 Jahren hat sich das nicht mehr so gut angefühlt und dann habe ich aufgehört. Dann habe ich eine Weile gar keinen Sport betrieben, aber ich habe eigentlich schon wirklich von der frühesten Kindheit an immer mit meinen Großeltern Radtouren betrieben und war immer gerne auf dem Rad unterwegs mit meinen Cousins. Bin gegen die irgendwie Rennen gefahren bei uns. Ich bin ja auch unweit von hier, von der Abus-Zentrale groß geworden im Ruhrgebiet in Unna. Und wir sind halt auf die Ortsschilder gesprintet als kleine Jungs und haben da Rennen gespielt und haben irgendwie die großen Stars von damals, also Marco Pantani, Mario Cipollini, Jan Ullrich, Erik Zabel, wir haben uns dann immer so gesagt, ja, du bist der, ich bin der. Und dann sind wir so gegeneinander gefahren. So habe ich halt angefangen und Radsport ist aber so ein Sportart, den man nicht zu früh anfangen sollte und deswegen wusste ich da auch immer so ein bisschen, da habe ich Zeit, das muss ich jetzt nicht mit 6, 7 anfangen. Und dann ja, als ich dann Fußball beendet hatte, ging so ein Jahr ins Land, wo ich keinen Sport betrieben habe und meine Mama mich dann charmant darauf hingewiesen hat, dass es ja vielleicht auch mal für mich jetzt nicht schlecht wäre, mal wieder einen Sport anzufangen und nicht nur Süßigkeiten zu essen den ganzen Tag und Fernsehen zu gucken. Und dann habe ich gedacht, ah ja, komm, dann fange ich mal an mit Radfahren, dann probiere ich das als nächstes aus und bin dann da wirklich einfach hängen geblieben. Also da habe ich mich von der ersten Sekunde an super wohl gefühlt im Verein. Das war direkt so eine coole Community, bin auf Gleichgesinnte getroffen, habe mich da wohl gefühlt und bin dann ja einfach da bis jetzt für immer geblieben.
Ja, was daraus geworden ist, das haben wir alle mitbekommen, das sehen wir alle. Aber witzig, du hast gesagt, du bist mit deinen Großeltern rausgefahren, deine Mama hat dir gesagt, fang doch mal an. Dein Opa Manni hat ja auch vor dem Rennen immer gute Tipps gegeben, genau. Oder?
Ja, genau. Opa Manni, das heißt, ich komme halt wirklich aus einer kompletten Radsportfamilie. In der Öffentlichkeit ist eigentlich immer bekannt, dass so, ja, der Papa war Profi und auch der, mein Opa väterlicherseits, also Opa Detlef aus Berlin, der war auch damals in der DDR Profi. Aber zur ganzen Wahrheit gehört dazu, dass eben auch der Vater meiner Mutter und der Bruder meiner Mutter gefahren ist hier im Ruhrgebiet. Das heißt, irgendwie sind alle mal Rennen gefahren. Mhm. Und gerade Opa Manni, also der Vater von meiner Mutter, war ganz nah dabei, als ich angefangen habe mit Radsport. Bin mit dem trainieren gefahren, der war oft bei den Rennen dabei. Hat mir dann meine Beine mit so Six zu Startöl eingerieben und die Reifen mit Essig vorher eingerieben, immer noch für mehr Grip. Mhm. Und das sind einfach so Kindheitserinnerungen, die ich natürlich habe, wenn ich dann beim Rennen bin. Also sobald ich dieses Startöl rieche, bin ich sofort wieder der 11-jährige Rick, der irgendwo zum ersten Mal an der Startlinie steht. Ja.
Und Reifen werden heute immer noch mit Essig eingeschmiert?
Ich glaube nicht, ich sehe es nicht mehr, aber sollten die Profis vielleicht mal wieder machen, ja.
Das heißt, ich muss sagen, jetzt tatsächlich so zu deiner Geschichte zum Radsport. Dein Papa hat dich aber nie so wirklich dahin gepusht oder hatte sich das gewünscht? Was war das für ein Gefühl damals für dich als Jugendlicher? Was hat dein Papa für eine Rolle gespielt?
Mein Papa war immer sehr zurückhaltend. Also ich glaube, gerade weil das ist immer das Vorurteil auch immer so. Also selbst ich bei meinen Söhnen bekomme ja immer jetzt schon die Fragen, ja und machen die auch Radsport, wann fangen die an? Mhm. Und ich glaube, dass man da eher Also so war es bei meinem Papa eben auch, dass man da eher zurückhaltend ist oder das gar nicht irgendwie in diese Richtung drängen oder treiben will, sondern ich denke mir auch, hey, wenn meine Jungs da irgendwie von alleine drauf kommen oder Lust drauf haben, klar, supporte ich dann. Aber ich würde jetzt niemals zu denen sagen, ja komm, du musst als allererstes mal ein Radverein, das musst du ausprobieren. So war mein Papa auch. Also der hat das, glaube ich, von außen beobachtet, hat natürlich mal einen Tipp gegeben. Aber eigentlich so richtig eingestiegen darin ist er erst wirklich, als ich dann 17, 18 war und dann meinen ersten kleineren Profivertrag damals in der dritten Liga unterschrieben hatte. Weil ich glaube, da war ich dann auch alt genug, dass man mal ernst reden konnte und hat dann relativ schnell mir auch zu verstehen gegeben, wenn ich vielleicht mal am Wochenende feiern war oder keine Ahnung was, wo er gesagt hat, hey, wenn du Profi werden willst, so, dann gibst du ein paar Lebenslinien und Richtlinien an, die du dich vielleicht halten solltest. Mhm. Da war er dann auch schon wirklich hinter mir gestanden und hat mal, gab es auch Diskussionen, keine Frage, aber ja, da hat er mir schon immer den richtigen Weg aufgezeigt.
Mhm. Aber mitgenommen hat er dich schon früher zu den Touren, oder? Es gibt Fotos, wie du bei verschiedenen Podesten oben auf den Schultern vom Papa sitzt, wenn er einen Titel geholt hat und bist da auch wirklich mitgereist schon sehr, sehr früh, oder? Wie war das für dich?
Ja, bei den Highlights war ich oft dabei, also Tour de France, ich glaube, wenn man länger im Radsport dabei ist, dann kennt man diese Bilder. Mein Papa mit dem grünen Trikot bei der Tour de France auf der Champs-Élysées auf dem Siegerpodest und ich bin irgendwie, stehe daneben und dann sitze auf den Schultern. Das ist das Bild, was natürlich ganz viele Jahre lang von mir hatten. Und ich war oft dabei mit meiner Mama in Deutschland meistens und halt bei den Highlights wieder Tour.
Mhm. Hast du manchmal so Flashbacks gehabt, wenn du dann jetzt auf den Touren warst und daran gedacht hattest, oh, wie war das eigentlich damals mit Papa, mit Mama im Tourbus zusammen zu reisen? Oder war das für dich sowas, ja, so eine ganz eigene Geschichte, die du dir jetzt geschrieben hast?
Ach, ich glaube, das, man kennt es ja da nicht anders. Also für mich war das halt normal. Ich habe dann auch relativ spät erst verstanden, dass mein Papa halt irgendwie vielleicht deutlich besser ist als die anderen meisten Radprofis, dass der, also ich habe gar nicht realisiert, dass der irgendwie berühmt ist oder dass der immer der Seriensieger ist. Also es war dann eher komisch am Ende seiner Karriere, als er dann vielleicht nicht mehr so viele Rennen gewonnen hat, wo ich mir dann gedacht habe, so, hey, was ist denn mit Papa los? Oder für mich war das halt normal, dass der fast immer gewinnt. Mhm. Und dementsprechend bin ich in diesem Umfeld ganz normal groß geworden. Und deswegen sind, glaube ich, Radrennen auch für mich so ein ganz natürliches Habitat, sage ich mal. Wenn man da vor Ort ist, die Teambusse oder beim Ziel und dann der Sprecher über die Lautsprecher, das ist für mich irgendwie ganz normal. Ich bin dann drin groß geworden und kannte es ja einfach nicht anders. Dementsprechend ist das irgendwie so ein bisschen mein Leben und denke mir jetzt eher, wenn ich selber meine Kinder habe, dass ich das vielleicht öfter mit denen machen sollte. Also ich bin im Gegensatz zu meiner Mama, die mich oft dabei gehabt hat, ist meine Familie, so Leo, Oskar und Fritz, die sind eher seltener dabei, die lieben das aber auch total und ich denke mir halt manchmal so, ja, vielleicht soll ich die auch ein bisschen öfter eher mitnehmen.
Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf deine eigene Familie, die du jetzt hast mit deinen beiden Söhnen. Lass uns noch ein bisschen über deine Beziehung zu deinem Papa reden und die Frage vorweg. Ich meine, ich habe es mal gelesen, es gibt wahrscheinlich kein Interview, in dem du nicht Fragen zu deinem Vater beantworten musst. Ist es für dich inzwischen so ein Gewohnheitsding, ach, jetzt kommt wieder die Frage über meinen Papa, oder ist das für dich auch immer noch sowas, wo du einfach gerne erzählst und das nachvollziehen kannst, dass da eben irgendwie so ein großes Interesse besteht bei dieser Vater-Sohn-Geschichte, die ja wirklich schon auch außergewöhnlich ist?
Ja, so, sowohl als auch. Also ich sag mal, als Profi hat es mich dann irgendwann genervt. Mhm. Aber eher, wenn man so selber schon etablierter Profi ist und sich selber so sieht und auch, glaube ich, in den meisten Wahrnehmungen so wahrgenommen wird. Und also selbst irgendwie in meinem letzten Jahr als Profi bin ich teilweise noch so als der Sohn von Erik Zabel vorgestellt worden. Und dann dachte ich mir so, Leute, wow. Ich bin irgendwie das 10. Mal hier am Start selber. So, also ja, das gehört zu meiner Geschichte dazu, aber das ist jetzt auch nicht der entscheidende Punkt aus meiner Sicht, sondern ich war hier selber schon mal auf dem Podium oder so. Also das hätte man jetzt auch erwähnen können. Also das sind so die Momente, die dann auch mal nerven. Aber ansonsten, ich sag mal, in Interviews ist das relativ normal. Ich denke, das ist... bin ich gewöhnt und würde ich nicht anders machen. Also wenn ich jetzt in der Person der Journalistin oder des Journalisten wäre und man beschäftigt sich halt mit der Person, dann stolpert man natürlich über den Punkt und dann kommt es natürlich auch zur Sprache. Also das verstehe ich schon.
Ja, weil man sich dann eben auch die Frage stellt, so wie sehr hat dein Vater das geprägt? Weil ich meine, wir sind hier jetzt im Podcast von Abus, das ist ja auch ein Familienunternehmen und so ähnlich, haben wir in der Vorbesprechung auch gedacht, Mensch, das ist ja irgendwie auch wie so ein kleines Familienunternehmen. Rick übernimmt das, was sein Vater Erik da ein bisschen mit aufgebaut hat. Hattest du so ein bisschen das Gefühl, eben in diese Fußstapfen zu treten? Oder war für dich von Anfang an klar, ich mache hier jetzt mein eigenes Ding und hast auch vielleicht so ein bisschen versucht, zwischendurch mal sich davon loszulösen und abzukapseln? Ging das überhaupt?
Ja, also ich würde sagen, ich habe jetzt ein Buch geschrieben tatsächlich, was im Sommer rauskommt. Und das war so ein bisschen nochmal in die Kindheit zurückreisen und gefühlt ein bisschen Therapie machen auch. Und ich habe da auch im Nachhinein, also ich habe das Buch mit jemandem zusammengeschrieben, der das, glaube ich, von außen sehr gut betrachten konnte. Und da habe ich viel über mich selber nochmal gelernt, dass man auch natürlich manche Dinge automatisch macht oder so ist, wie man ist, wenn man zum Beispiel mit einer übergroßen Vaterfigur aufwächst. Mhm. So ein Thema, was für mich, wie ich gerade gesagt habe, ja, das war normal für mich, aber es ist ja vielleicht doch nicht normal, immer mit seinem Papa so konfrontiert zu werden. Aber ich muss sagen, ich war immer stolz auf den und bin selber als Sportler, war ich im festen Glauben immer, ja, in seine Fußstapfen zu treten und genauso eine tolle Karriere zu haben. Und eigentlich erst, als ich Profi geworden bin, weil bis dahin lief es wirklich phänomenal, würde ich sagen. Also ich war ein kleiner Spätzünder. Ich habe so 2-3 Jahre gebraucht am Anfang, um in die Spur zu kommen, um Rennen zu gewinnen. Aber als ich dann einmal im Nachwuchsbereich so ein bisschen den Durchbruch geschafft hatte, war das so ein bisschen wie so ein Videospiel. Und ich habe mich dann wirklich so immer so das neue Level direkt unlocked, also so von Vereinsebene auf NRW-Auswahl gekommen, dann in die Nationalmannschaft, dann internationale Rennen gefahren, zur Weltmeisterschaft, da gute Platzierungen geholt. Und dann hatte ich auch so dieses Selbstbild von mir so, ah ja, na klar, so, also das ist ja vorgezeichnet, ich werde auch ein großer Star, ich werde auch ein großer Radprofi. Mhm. Und als ich dann Profi geworden bin, habe ich dann ist da wirklich so ein bisschen Haifischbecken und sind nur noch die Besten untereinander. Und dann habe ich aber realisiert, ah ja, warte mal, so, ich bin gut dabei, ich bin jetzt auch, ich hole oft vordere Platzierungen, aber ich bin jetzt nicht der Seriensieger. Und da war das erste Mal, dass so dieses Bild so ein bisschen angeknackst worden ist von, okay, warte mal, vielleicht gewinne ich doch keine 12 Tour-Etappen und vielleicht gewinne ich doch nicht 6-mal das grüne Trikot. Mhm. Und dann musste ich aber auch für mich einfach lernen, dieses Bild, was man da hatte, abzulegen und zu sagen, warte mal, ich bin nicht mein Vater und ich muss nicht exakt dasselbe gewinnen oder nicht so viel gewinnen oder mehr. Ich muss irgendwie meinen eigenen Weg finden. Mhm. Und dieses Bild von mir, oder sich da einfach mit einer übergroßen Karriere zu vergleichen, war auch einfach ungesund, hat man dann irgendwann verstanden. Und dann habe ich gemerkt, hey, warte mal, es geht ja immer im Endeffekt darum, dass ich eine tolle Karriere habe, ich eine gute Zeit habe. Und dann würde ich sagen, habe ich mich von dem Bild so ein bisschen abgekapselt. Und so ist auch die Beziehung eigentlich zu meinem Vater, dass wir uns jetzt tatsächlich nach der Karriere besser verstehen denn je. Ich auch total schön finde, dass der, ich glaube, was er bei mir als Kind viel verpasst hat, jetzt bei meinen Söhnen nachholen kann. Mhm. Und ich kann mir den zum Beispiel total vorstellen, dass der echt so für meine Jungs eher, er ist ein toller Mechaniker, guter Trainer, so dass er da vieles nachholen kann, was er, wie gesagt, bei mir nicht machen konnte. Und gleichzeitig sehe ich das natürlich, wenn man das so ein bisschen als Familienunternehmen sieht, dann habe ich ja jahrelang viel von dem gelernt. Mhm. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, weißt du, die Welt verändert sich ja auch, also soziale Medien, neue Einflüsse. Jetzt ist man so auf Augenhöhe, dass man natürlich auch mal sprechen kann über die eine oder andere Anfrage, die reinkommt oder dies und das oder mein Lebenstipp. Wenn ich dann mit meinem Papa rede, wo ich dann auch sage so, ey, jetzt stell dich mal nicht irgendwie unter den Chef, also du bist immer noch Erik Zabel, nur weil du jetzt seit 10 Jahren halt ein bisschen abgetaucht bist, weil du ein ruhigeres Leben führen willst, könntest du ja trotzdem jederzeit zurückkommen und auch in den Medien irgendwas machen. Also ihm da so ein bisschen seinen Wert auch klar zu machen. Dementsprechend, ja, würde ich schon sagen, dass das so ein bisschen, dass, ich denke, das könnte man schon vergleichen mit jemandem, der vielleicht die Firma vom Papa übernimmt, mhm, und dann, ja, ein Studio macht und neue Einflüsse mit reinbringt in so eine Firma und sagt, warte mal, manche Dinge sind hier ein bisschen altertümlich, wir müssen vielleicht mal auch neuere, innovativere Wege, mhm, gehen. Das würde ich schon sagen, dass das bei uns auch ähnlich ist, ja.
Ja, aber auch für sich selber merken, wenn man sagt, das ist es eben doch nicht so ganz und vielleicht auch irgendwie noch eine andere Richtung einschlagen möchte. Das machst du ja im Endeffekt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, mhm, mit deinem ganzen Social-Media-Auftritt, den du hast. Lass uns nochmal zurückgehen zu deiner aktiven Karriere. Wie war das denn damals? Du bist Radrennen gefahren, du hattest deinen Papa als Mentor vielleicht auch dabei. Wann war dein Papa nur Papa? Wann war er vielleicht auch so ein Stück weit Trainer? Gab es bei euch da so eine klare Abgrenzung? Konntet ihr sonntags am Küchentisch auch über ganz normale Jugendprobleme quatschen oder war da irgendwie immer dieser Radsport mit dabei? Wie war das bei euch?
Ja, ich glaube, das haben wir nicht gut hinbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war schon immer, Radsport war immer das bestimmende Thema bei uns. Also sowohl die Rennen, meine Rennen, die Rennen von den anderen. Und ich glaube, das war auch tatsächlich gerade in der Jugend dann oder als junger, erwachsener Mann eher so das Problem, dass ich auch tatsächlich gerne mal vielleicht mit ihm nur über ja, normale Dinge vielleicht irgendwie, wenn man eine Freundin kennengelernt hat oder irgendwie sowas auch mal gequatscht hätte und es eigentlich immer nur um Radsport ging. Und da, ich glaube, da haben wir schon also beidseitig einen Fehler gemacht, dass vielleicht Radsport da einfach das, immer das bestimmende Thema war und es immer so eine, wie du gerade gesagt hast, eher so eine Trainer-sportliche Leiterbeziehung war zum Sportler und das Menschliche teilweise zu kurz kam. Aber man ist ja nicht perfekt, man lernt daraus und ich glaube jetzt gerade jetzt im Nachhinein, ich weiß auch, für meinen Papa war es zum Beispiel nicht leicht, als ich mit 30 aufgehört habe und dann haben wir lange darüber gesprochen und irgendwann hat er so verstanden, warte mal, Rick ist ja nicht ich, der will gar nicht bis 38 fahren, der ist jetzt froh damit aufzuhören und der ist jetzt auch total, also selber, er ist viel entspannter, wo ich nicht mehr mitfahre, weil ich halt nicht mehr mitfahre und irgendwie keine Angst haben muss, dass ich stürze oder auch, er kennt ja dann auch den Leistungsdruck, den ich habe, wo man dann natürlich auch so mitfiebert, okay, warte, schafft er seine Leistung, schafft er das nicht, sondern jetzt ist wirklich mal das erste Mal in unserem Leben, dass eigentlich Radsport eher mal irgendwie vielleicht nach 2 Stunden kommen wir erst darauf in einem Gespräch und quatschen kurz drüber, hast du das mitbekommen? Mhm. Und die ersten 2 Stunden im Gespräch geht es halt um die Kinder oder einfach ums normale Leben, was halt gerade so ansteht. Und wir haben da ein bisschen gebraucht, da hinzufinden und ich glaube, ich habe da aber auch viel draus gelernt für meine eigenen Kinder, ja.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, der Druck in der Radsportszene ist extrem hoch. Du hast viele Teams kennengelernt, du bist in vielen Teams gefahren. Wie ist das heutzutage? Also man muss es sagen, dein Vater war natürlich bekannt wegen seiner Erfolge und du weißt wahrscheinlich, was jetzt schon kommt. Es gab natürlich auch die Kehrseite, die vor allem im Radsport immer wieder ja diskutiert wurde in den vergangenen Jahrzehnten, das Thema Doping. Mhm. Und dein Vater hat einen großen Doping-Skandal damals durchleben müssen und gleichzeitig hast du den ja auch miterleben müssen als Sohn. Wie hast du das damals wahrgenommen?
Ja, es war ja einfach eine schwere, dunkle Zeit im Radsport. Mhm. Und es war schon so, dass es ja so ein bisschen sich gezogen hat, würde ich sagen, zwischen 2007 und 2013, wo einfach ganz viel ans Licht kam. Und am Anfang dieses Skandals, würde ich sagen, war mein Papa ja noch aktiv. Hinten raus hatte er dann auch seine, der 2018 seine Karriere beendet und 2013 kam ja dann nochmal so ein bisschen was raus. Dementsprechend war beim ersten Mal, war ich super jung und war so ein bisschen so, ja, okay, mein Papa war natürlich mein Papa und ich würde ihn auch niemals verurteilen für irgendwas und hab da mitgefiebert und hab das so ein bisschen als Jugendsünde abgetan. Als ich dann irgendwann älter geworden bin und wir auch offen drüber sprechen konnten und ich mich damit beschäftigt habe, habe ich aber auch verstanden so, ey, okay, ich für mich lerne daraus, ich habe gesehen, wie tief mein Papa gefallen ist, dass das für mich wirklich Doping auf jeden Fall ein absolutes Tabu ist und ja, ich war, glaube ich, einfach ein gebranntes Kind natürlich durch die Story von meinem Papa und für mich war klar, okay, ich werde lieber irgendwie sauber Fünfter, als jemals in die Versuchung zu kommen, da irgendwas zu nehmen, um vielleicht dem Sieg hinterher zu jagen. Auf der anderen Seite habe ich schon auch immer das Verständnis gehabt, dass das ja einfach ein Systemfehler war, also dass damals alle Teams systematisch gedopt haben, das gehörte damals leider einfach dazu, wenn man die Tour oder Tour-Etappen gewinnen wollte. Und da muss ich halt so ehrlich zu mir selber sein, auch dass ich einfach froh bin, dass ich da nicht in dieser Zeit gefahren bin, sondern dass das zu meiner Zeit schon deutlich besser war und sauber zuging und der Radsport da einen guten Anti-Doping-Kampf dann gemacht hat und eine krasse Kehrtwende hingelegt hat. Weil heutzutage muss man ja auch sagen, wenn alle ins Höhentrainingslager gehen, weil man da halt dann besser in Form zum Rennen kommt, dann machen das ja auch alle mit so. Und ich glaube, da konnte man sich einfach zu der Zeit nicht entziehen. Und es hat auch sehr, sehr viel Zeit gebraucht, um das aufzuarbeiten. Ich glaube, auch in der Öffentlichkeit. Also Jan Ullrich ist ja jetzt dasselbe, mein Papa auch. Ich glaube, das hat wirklich einmal so 20 Jahre gebraucht in der Gesellschaft, um da ein bisschen Verständnis für aufzubringen, dass die da nicht irgendwie auf eigene Faust was Verbotenes gemacht haben, sondern dass die in einem System gefangen waren, wo es nun mal so war. Und auch gerade das Thema so mentale Gesundheit und so hat da, glaube ich, viel mit reingespielt, wo man natürlich jetzt viel weiter ist aktuell, dass man da so weiß, okay, das waren junge Männer, die wollten einfach nur Radrennen fahren und irgendwie gut abschneiden. Und das gehörte damals dazu, um gut zu sein. Und denen hat auch gar keiner so richtig erklärt, was sie da eigentlich machen und dass sie was Verbotenes tun. Mhm. Und dementsprechend, glaube ich, wenn man sich jetzt mit der Story beschäftigt, mit 20 Jahren Abstand, versteht man das auch da ganz gut. Und damals war es halt einfach so, der Aufschrei war groß, man wurde verurteilt und ich bin relativ froh, dass es damals noch kein Social Media gab, weil sonst hätte es auf jeden Fall noch, glaube ich, einen krasseren Shitstorm gegeben als nur über die Printmedien und im Fernsehen. Ja.
Kann ich mir vorstellen. Du hast gerade schon durchklingen lassen, du bist ja die nächste Generation des Radsports, Thema Doping. Ist das heutzutage noch ein Thema. Es ist nicht mehr wirklich viel in den Medien gewesen zu dem Thema, oder?
Nee, also ich will trotzdem nicht so weit gehen, dass jetzt alle sauber sind. Also ich glaube, da muss man schon auch realistisch bleiben. Was es definitiv nicht mehr gibt, ist dieses systematische Doping. Also ich würde sagen, heutzutage sind es dann eher Einzelfälle, also dieses bekannte schwarze Schaf, was es immer gibt. Davor ist man natürlich nie sicher. Aber ja, wie ich gerade schon gesagt habe, der Radsport hat eine Kehrtwende hingelegt. Und ja, alle Teams haben mittlerweile ja krasse Klauseln in den Verträgen stehen, dass halt du wirklich dein Jahresgehalt zurückzahlen musst, würdest du positiv getestet werden. Und das System hat sich wirklich so umstrukturiert, dass es wirklich sehr, sehr blöd wäre, wenn man heutzutage noch dopt. Also dementsprechend würde ich sagen, halten sich die meisten auch daran.
Du hast eben erwähnt, du wirst ein Buch schreiben, du hast ein Buch geschrieben, was im Sommer jetzt rauskommen wird. Erzähl uns noch ein bisschen darüber, worum wird es gehen? Wird es so eine autobiografische Geschichte, also wer du bist, wie dein Weg war, was wird man da lesen können?
Ja, ungefähr das eigentlich. Also ich habe diese ersten 30 Jahre meines Lebens noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Also diese Radsportzeit, würde ich sagen, weil mittlerweile habe ich ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen. Und als diese Buchanfrage kam vom Kiwi Verlag, da war so ein bisschen die Aufgabe, hey, so ein bisschen Sachbuch Radsport wäre auch cool. Also ich glaube, wir erklären auch viele Dinge, dass wenn man jetzt zum Beispiel jetzt keinen Radsport Fan oder ist aktuell, wird man das vielleicht, wenn man das Buch liest, das würde mich freuen, weil wir erklären viele Zusammenhänge und ich glaube, wir erklären es auch so, dass man es versteht, wenn man komplett neu da drin ist. Und ja, das halt anhand meiner Karriere, anhand meines Weges und es hat sicherlich auch viele autobiografische Teile. Also genau, es geht viel um Radfahren und meinen Weg.
Mhm. Und was ich dir auch total abnehme, ist, dass dieses Buch wahrscheinlich nicht nur für Radsportfans ist, weil wenn man mal auf deinen Social Media guckt, das habe ich natürlich in den letzten Tagen als Vorbereitung gemacht, sehe ich Freundinnen von mir, die wirklich nicht mal zum Supermarkt mit dem Rad fahren, die dir aber folgen auf Social Media. Das heißt, du hast es wirklich geschafft, diesen Lifestyle in diesen Radsport zu bringen. Da würde ich gleich gerne auch noch drauf zu sprechen kommen. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema Familie. Du hast es eben schon gesagt, du bist selber Papa von 2 Kids. Du hast deine eigene kleine Familie, hast uns schon so einen kleinen Einblick gegeben. Wie ist es denn für dich, selber Papa zu sein?
Oh, das ist das Schönste auf der Welt, würde ich sagen. Also das ist natürlich auch, das sagt jeder, aber es ist wirklich so. Ich weiß zum Beispiel gestern Abend noch, einfach so, für mich sind es so die kleinen Momente, würde ich sagen. Gestern Abend mit meinen beiden Jungs, der eine fährt Laufrad, der andere fährt schon Fahrrad. Und dann mit denen einfach nochmal irgendwie so eine Stunde rauszugehen, einen Spaziergang durch den Wald zu machen und die toben sich da aus. Offline zu sein, sich das einfach so anzuschauen. Das ist irgendwie das Schönste für mich und dass die irgendwie, ja, dass ich die gezeugt habe und die irgendwie so mein Fleisch und Blut sind und das sind so eine Version von meiner Frau und mir, so kleine Minimis sind, das ist irgendwie total süß natürlich und die aufwachsen zu sehen und das ist das Schönste. Ich bin einfach super gespannt, was die beiden für einen Weg gehen werden und hoffe da einfach als Papa irgendwie gut zu supporten, dass die ein schönes Leben haben, das würde ich mir wünschen. Und ja, ansonsten bin ich einfach froh, dass ich das erleben darf, würde ich sagen. Also ich bin ja auch irgendwie Jungpapa geworden mit 26 und ich bin sehr froh jetzt im Nachhinein darüber, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil, weiß nicht, wenn ich Mitte 40 bin, sind die 18 und so. Ich kann noch hoffentlich, wenn alles gut läuft, ganz viel Zeit mit denen verbringen und ganz viel mitmachen. Und ja, habe ja gerade schon erzählt, gerade auch durch meine Vater-Sohn-Beziehung, glaube ich, habe ich einiges gelernt und also richtig machen kann man ja eh mal nicht alles, aber ich bin einfach gespannt, wie das wird und freue mich da sehr drauf auf die Reise.
Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, der eine fährt schon Laufrad, beide sind schon irgendwie mit dem Fahrrad verbunden und die Frage, die jetzt natürlich kommen muss, sie haben Spaß am Fahrradfahren, oder?
Ja, also auch da der Kleine, der Fritz, der spielt für sein Leben gern Fußball, den reißt, glaube ich, eher in die Richtung, aber Oscar, der Große, der schon richtig Fahrrad fährt, ich glaube, der hat auch schon so viele Einflüsse, also auch wenn der bei meinem Papa ist, bei Opa, die sind, also zum Beispiel, das ist auch echt krass, die beiden sind wirklich, die kriegt man nicht auseinander, Opa Erik oder Opa Ete, wie er immer sagt, und Oscar, die sind wirklich, wie zusammengeschweißt, wenn die zusammen sind und die fahren auch immer Fahrrad oder schrauben an Rädern rum, also ich glaube, der wird sich dem Einfluss schwer entziehen können, ja.
Ja, große Begeisterung schon, das sieht man auch, wenn man dir auf Instagram folgt, da kriegt man auch so einen kleinen Einblick auch in dein Privatleben, da hat man jetzt zuletzt gesehen, die Kids hinten im Fahrradanhänger und du drehst deine Kreise und sie lachen einfach aus voller Kehle, also es ist total schön zu beobachten und da merkst du auch diese Freude am draußen sein, am Fahrradfahren, Das haben die zwei auf jeden Fall, würdest du sagen.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also, wie gesagt, ich bin, die sollen machen, worauf sie Lust haben. Die haben ja noch erstmal ganz andere Stationen vor sich mit Schule und den ganzen Bums, aber genau, also die sollen einfach ganz entspannt ihren Weg gehen.
Ihr lebt in Köln mit deiner Familie. Du hast gesagt, eigentlich bist du aus Unna, bist dann nach Köln gezogen. Warum diese Stadt? Was gefällt dir da?
Es war damals wegen dem Radsport in erster Linie. Ach, also echt? Ja, tatsächlich, weil relativ viele Profis zu der Zeit in Köln gewohnt haben. Und ich würde auf jeden Fall sagen, in und um Unna, da kann man sehr gut Rad fahren. Also ja. man hat ja das Münsterland, das Sauerland oder kann ja sogar bis hier Hagen fahren. Und da ist es wirklich wunderschön. Das heißt, das Trainingsgebiet gefällt mir sogar hier eigentlich viel besser als in Köln. Aber ich war irgendwann der Einzige, der in Unna dann noch so auf so einer professionellen Ebene gefahren ist. Und dann ja, war irgendwann die Luft raus, wenn man jeden Tag für sich alleine fährt. Ich bin dann schon eher ein geselliger Typ und brauche irgendwie ein bisschen soziales Umfeld. Mhm. Und das hat sich für mich damals in Köln dann, habe ich das gefunden mit André Greipel, Nils Polet, Juri Heumann, Phil Bauhaus, Niki Hassan. Also man hört schon, die richtigen Radsport-Freaks, die werden die jetzt alle kennen, das sind alles Radsport-Profis, die halt in Köln gewohnt haben. Und wir haben uns dann einfach immer so Trainingsgruppen gebildet. Und dann ist es natürlich deutlich spannender, wenn man 4, 5, 6 Stunden auf dem Rad sitzt, wenn man dann Trainingskollegen an seiner Seite hat, mit denen man zusammen anhält, einen Kaffee trinkt, ein Stück Kuchen isst, sich unterhält, dann macht man seine Intervalle, man spult das Training einfach zusammen ab, das motiviert ganz anders. Und das war eigentlich der Hauptgrund damals für Köln. Und der schöne Nebeneffekt war auch, dass ich das erste Mal dann so, ja, mal in eine Großstadt gezogen bin. Also ich bin ja Unna, ist jetzt nicht der Nabel der Welt und ist sehr idyllisch und auch schön. Aber ja, ich bin dann auch sehr froh, glaube ich, so für die Entwicklung meiner eigenen Person, dass ich mich dann in eine Großstadt gewagt habe.
Mhm. Wobei man sagen muss, in Köln der Verkehr, da ist mit dem Rad nicht ganz so spaßig, oder? Muss man erstmal 20 Minuten rausfahren, bis man da eine Feierabendrunde drehen kann?
Ja, kommt drauf an, wo man wohnt. Also wir wohnen am Stadtrand, das heißt, für mich sind es 2 Ampeln und ich bin draußen. Das ist schon in Ordnung. Wir wohnen sehr schön. Aber ich gebe dir recht, also das ist tatsächlich einer der größten Punkte, die mich eigentlich hemmen, wenn wir über meine Kinder zum Beispiel sprechen mit dem Radsport. Ich bin halt in Unna groß geworden, oder nicht mal richtig in Unna, sondern eigentlich noch in einem Dorf vor Unna, in Kesselbüren, da wohnen 700 Menschen. Und da konnte ich halt wirklich ganz entspannt über die Dorfwege fahren, ohne irgendwie Angst zu haben. Da kam halt maximal ein Traktor und wenn ich so zurückblicke, meine Eltern haben mich einfach immer fahren lassen und ja, der kommt schon irgendwann zurück und das könnte ich mir jetzt bei meinen Kindern so in Köln und Umgebung eher schwer vorstellen. Mhm. Also Straßenverkehr, Sicherheit, deswegen Leute, tragt immer einen Helm das ist eher so ein Punkt, der mich so ein bisschen hemmt, wenn ich mir vorstelle, meine Kinder so einen Radsport zu schicken, weil man kommt halt nicht drum rum, dass man nur Straßenverkehr trainieren muss und ich selber traue mir das schon zu, aber meinen beiden Jungs, man kennt ja so dann die, wenn die dann auch mal ein bisschen zu eifrig sind und die Welt um sich vergessen, da bin ich schon ein bisschen besorgt.
Ja, aber in Köln habt ihr jetzt natürlich auch wieder den Vorteil, als fußballbegeisterte Familie, sie sind wieder in der Bundesliga. Mhm. Ich habe deinen Sohn letztens auf Instagram im FC-Trikot rumfahren sehen. Du als BVB-Fan, verträgt sich trotzdem?
Ja, die haben ja eine Fanfreundschaft und die haben auch ein BVB-Trikot. Also das wird immer, je nachdem welches Trikot in der Wäsche ist, das andere wird angezogen. Also das ist schon gut aufgeteilt.
Seid ihr denn auch regelmäßig dann im Stadion unterwegs?
Ja, also regelmäßig würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Also wir haben jetzt keine Dauerkarte irgendwo, was schade ist, würde ich sofort nehmen. Aber ich würde sagen, so 2-3 Mal im Jahr schafft man schon ein Stadion. Also sowohl nach Köln als auch nach Dortmund. Aber ja, jetzt nicht jedes Heimspiel wird mitgenommen.
Vor allem in Köln und Dortmund, 2 Vereine, wo man wahrscheinlich auf Lebzeiten keine Dauerkarte mehr bekommt. Ja, so es sei denn, du hast deine Kinder schon dafür angemeldet, dann hast du vielleicht Glück.
Ja, aber die sind beide beim BVB angemeldet tatsächlich. Ah, okay. Also da müssen wir mal schauen.
Und du selber bist aber auch noch weiterhin fußballbegeistert, oder? Man sieht ab und zu mal so Videos von dir im Stadion, zum Beispiel ein Pauli-Trikot oder Pauli-Schal habe ich auch schon gesehen. Das heißt, du bist auch flexibel mit deiner Fanliebe?
Ja, Sympathisant würde ich da eher sagen. Also St. Pauli ist ja auch von den Werten her, würde ich sagen, ein cooler Verein, den man supportet. Und ich war einfach nur einmal im Stadion, habe mir ein Spiel angeschaut und hatte dann das Glück, durch eine Insta-Kooperation ein Trikot und Schal zu bekommen. Und dann habe ich das natürlich auch angezogen. Okay. Also dementsprechend würde ich gerade sagen, also das hätte ich jetzt vielleicht bei München nicht gemacht, aber bei St. Pauli ist das schon okay.
Dann kommen wir jetzt mal auf deine Social-Media-Karriere zu sprechen, wenn du schon sagst, du hast Kooperationen, klar. Ich habe es eben schon erwähnt, ich weiß ganz viele Dinge, weil ich dir auf Instagram folge und habe schon gesagt, wenn man auf dein Profil klickt, Ich habe Freundinnen gesehen, die wirklich, wie gesagt, noch nicht mit dem Fahrrad zum Supermarkt fahren, dir trotzdem folgen. Ich finde, das zeigt ganz gut, was du mit dem Radsport gemacht hast, nämlich auch einen Lifestyle draus gemacht. Du gehörst auf jeden Fall zu den größeren Fahrradinfluencern in Deutschland. Wie kam es denn dazu, dass du damals gesagt hast, ich möchte nicht nur fahren, ich möchte das Ganze auch mit der Kamera begleiten? Wie waren da so die Anfänge?
Oh, das war nie mit einem großen Plan, mal Social Media Star oder irgendwie so in die Richtung zu gehen, sondern es war wirklich einfach, dass es auf einmal diese Möglichkeit gab, über die sozialen Medien, damals ja noch eher über Fotos, aber ich würde gerade sagen, gerade als dann irgendwann Bewegtbild kam, also Videos, hat das mir einen riesen Push gegeben, weil ich dann diese Leidenschaft, die ich hatte und das Gefühl, was ich beim Fahrradfahren habe, und es hat ja auch eine gewisse Art von Ästhetik, das halt irgendwie in einem Video mit einem coolen Sound runterzulegen, das halt dann irgendwie einfach auszuprobieren. Und es war für mich ein cooler Ausgleich. Also wenn man ja nur Radprofi ist, in Anführungsstrichen, dann ist ja die erste Tageshälfte eher mit Training voll und man fährt halt Rad und spult viele Kilometer ab. Und da hat man schon noch die Zeit, mal das Handy kurz rauszuholen und vielleicht mal draufzuhalten bei sich selber oder bei seinem Teamkollegen. Und dann, wenn man abends auf der Massagebank liegt oder in seinem Hotelzimmer und halt eh dann nicht viel zu tun hat, weil man regenerieren muss, man muss die Beine hochlegen, dann war das halt so eine willkommene Abwechslung. Ah, warte mal, ich schneide mal ein Video zusammen. Und das hat sich dann als Hobby entwickelt, dass ich so super gerne gecuttet habe einfach, also oder mir Storylines auszudenken und da irgendwie ein Video zu drehen. Das war dann so eine willkommene Abwechslung einfach zum Profi-Alltag. Ja. Und ja, das wurde dann ziemlich gut angenommen. Also das ist dann stetig gewachsen und das fand ich natürlich auch schön. Und mittlerweile freut mich das sehr, wenn das so angenommen wird. Also du hast es ja gerade gesagt, bei dem Buch zum Beispiel, das Wichtigste war mir da, dass das Cover gut aussieht, weil ich mir gedacht habe, also ich kenne es ja selber von mir, ich habe 10 Bücher da liegen, die ich unbedingt mal lesen will, aber noch nicht dazu gekommen bin. Und wenn wir ein Buch machen, dann kann man sich das notfalls, auch wenn man es nicht liest, zumindest als Coffee-Table-Book irgendwo hinlegen, weil es gut aussieht. Und ich sag mal, gerade so diese Komponente kam ja dann auch einfach, das war jetzt nicht geplant. Manchmal muss man ja auch Glück haben und es ist ein bisschen Zeitgeist. Also gerade nach Corona, würde ich sagen, kam man dieser riesen Fahrradhype auf einmal auf. Alle haben sich Räder gekauft. Und es war ja auch nicht mehr so dieses uncoole, du fährst Fahrrad, sondern auf einmal kamen irgendwie coole Brands, die auch coole Jerseys und Hosen gemacht haben und es sah irgendwie cool aus, auf einmal im Café zu sitzen und Radklamotten. Ja. Und dann war ich natürlich irgendwie so ein bisschen am Puls der Zeit, dass ich da schon so lange dabei war, dass ich dann auch wusste, okay, wie kann man das cool aussehen lassen, eine Kurve zu fahren, bergab zu fahren oder was auch immer. Und ich bin da so ein bisschen reingewachsen dann.
Ja, aber man muss sagen, du bist auch ein sehr kreativer Mensch, oder? Also viele dieser Ideen kommen auch wahrscheinlich direkt von dir, wie du schon sagst. Du hast selber gekartet am Anfang, oder wie ist das?
Ja, also alles. Also ich habe jetzt zum ersten Mal dieses Jahr, jetzt am Ende meiner Karriere, oder das Jahr nach der Karriere als Radsportprofi, wo ich halt sage, okay, ich gehe das jetzt auch dann wie im Sport, wenn dann richtig. Habe mir Tibor, einen 24-jährigen, super coolen Typen angestellt, der mich in meinem YouTube-Format unterstützt. Wie gesagt, man spielt sich die Ideen hin und her. Die ganzen Short-Formate mache ich selber. Also ja, TikTok mag ich jetzt nicht so, aber TikTok und Insta, die Kurzvideos mache ich selber. Dann ist jetzt da noch Buch und Podcast, alles Mögliche. Also wir sind jetzt schon ein kleines Team. Mit einem Personal Assistant, mit Norbert. Also wir sind immer zu dritt unterwegs. Und das ist jetzt so mein neues Leben, Content Creator zu sein.
Ja, und aus dem Hobby wurde jetzt quasi dein zweites Leben, dein zweiter Beruf als Influencer. Ja. 40.000 Menschen auf YouTube ungefähr, fast 350.000 Menschen auf Instagram. Das ist echt eine ganz schöne Menge. Und das klingt jetzt gerade, wie du es gesagt hast, ja, ich schneide dann hier mal ein Video zusammen und da ein Video zusammen. So einfach ist es ja nicht. Es ist schon viel Arbeit, oder was? Oder was würdest du sagen?
Ja, voll. Also das war dieses, ich schneide mal hier und mal da, das war, würde ich sagen, der Anfang. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, also ich glaube, wenn ich was mache, dann mache ich es halt richtig und dann fuchse ich mich da auch irgendwie rein. Und das kam halt eben auf, als ich dann aufgehört habe oder als die Gedanken aufkamen, ich höre mit Radsport auf, ist natürlich auch die Frage, okay, was kommt danach? Ich muss irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen, also so viel kann ich auch sagen. Ich war zwar mal ein solider Profi, aber es hätte jetzt nicht gereicht, dann einfach zu sagen, ich lehne mich zurück, ich gehe in Ruhestand. Das heißt, ein bisschen Geld verdienen muss man ja auch noch irgendwie. Und dann war die Frage, okay, was kann ich, was will ich überhaupt machen? Und da hatte ich, glaube ich, dann einfach natürlich ein Riesenglück, dass ich mir schon so dieses zweite Standbein so ein bisschen aufbauen konnte. Und diese Erfahrung schon während meiner Profizeit machen konnte, dass man von Social Media ja auch irgendwie Geld verdienen kann, wenn man das cool macht mit coolen Partnern.
Und ja, spätestens als der Entschluss dann getroffen war, ich höre auf und es gab ein fixes Datum, hat eigentlich auch im Hintergrund schon der Plan angefangen, okay, was passiert dann, wie geht's dann weiter? Und in der Phase befinde ich mich gerade. Also bis Ende diesen Jahres, so die ersten 1,5 Jahre, wie gesagt, ich habe im Mai 2024 aufgehört. Und jetzt bis Ende diesen Jahres, so die ersten 1,5 Jahre nach der Radsportkarriere, ballern wir komplett drauf los auf allen Kanälen, was halt gerade geht. Ja. Und wie man merkt, also ich glaube, wenn man jetzt gerade in der Radsportwelt unterwegs ist, wird man schwer an mir vorbeikommen, weil ich auf allen Kanälen irgendwo was mache. Ich kann aber auch sagen, dass ich dass diese Taktik will und kann ich auch nicht halten. Also das ist jetzt bis Ende des Jahres so. Und dann wird man auch mal Revue passieren lassen. Was macht mir eigentlich am meisten Spaß? Ich merke schon auf jeden Fall, dass es mir in diesem Team mit Tibor und Norbert, dass das total Lust macht. Ich habe jetzt dieses Jahr YouTube vor allen Dingen für mich entdeckt, wo ich mir denke, ey, so kurze Videos ist ja auch mal schön und gut, aber eigentlich sind so lange Formate, wo du wirklich was erzählen kannst, dann doch mehr meins, was ich dann doch mehr genieße. Und dementsprechend würde ich sagen, ich bin da jetzt gerade ganz am Anfang, bin gespannt auf alles, was noch kommt. Und ja, aber Professionalität ist mir da schon auch sehr, sehr wichtig das alles cool nach außen zu tragen.
Hast du das Gefühl, das ist so deine wahre Erfüllung, dass du dich da so 100%, wie du bist, wie Rick Zabel ist, dass du dich da 100% ausleben kannst und da wirklich deine Leidenschaft für den Radsport zusammen mit deiner Kreativität, mit deiner Personality, ja, dass das so das ist, was dich 100% ausfüllt?
Ja, schon. Also das zu 100%. Also
vielleicht auch mehr als die Radsport-Profikarriere?
Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde sagen, als Radprofi war, da habe ich auch einfach viel hingenommen und viel akzeptiert und es geschehen lassen. Und jetzt in der neuen Berufung, wie gesagt, fuchse ich mich schon mehr rein und versuche schon irgendwie bei den neuesten Themen up-to-date zu bleiben und mich da auch fortzubilden und am Start zu sein einfach. Mhm. Und habe einen hohen Qualitätsanspruch. Was auch einfach daran liegt, ich habe halt einfach gelernt, auch dann über die letzten Jahre, ich habe es nicht mehr gemocht, fremdgesteuert zu sein. Also man hat ja dann auch als Radprofi trotzdem einen Trainer, einen Teammanager, alles mögliche. Also viele Menschen, die einem einfach reinreden, die auch über die eigene Zeit bestimmen. Und das ist für mich irgendwie das Tollste dieses Jahr, dass ich mein eigener Chef bin und dass ich über meine eigene Zeit einfach verfügen kann, wie ich will. Und dass ich auch in dieser glücklichen Lage bin, mit Partnern wie jetzt hier mit Abus, dass ich da sitzen kann und sagen kann, okay, will ich mit dieser Marke zusammenarbeiten? Ja, nein. Vertreten die die Werte, die ich auch habe? Ja. Okay, welchen Weg können wir zusammen gehen? Wie können wir diese Story zusammen cool schreiben? Und ich denke auch, dass da im Radsport, also wirklich aus dem Radsport raus, es gibt ja dann auch mehrere Radsport-Influencerinnen und Influencer, aber ich glaube, so bei mir ist schon noch der Benefit, dass ich ein Profi war, dass ich diese Story, diesen Background habe und diese Geschichte, mir nimmt man das ab, wenn ich weiß, also ich weiß, wovon ich rede als Profi, ich kann auch irgendwo als Experte bei der ARD auftreten, weiß dementsprechend, wovon ich rede und verbinde damit so ein bisschen beide Welten, würde ich sagen. Und ich sehe manchmal in der Influencer-Welt so ein bisschen, wo ich sagen würde, ha ja, warte mal, tue ich mich als Sportler, Profi schwer mit, weil das ist jetzt viel Fake und hat wenig mit der Realität zu tun. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch den Radsport, wo ich mir denke, ey Leute, ihr müsst ein bisschen den Arsch hochkriegen, weil also jetzt einfach nur noch ein Logo irgendwo auf dem Trikot drucken, das ist es halt auch nicht mehr. Also ihr müsst euch da auch ein bisschen bewegen. Und dementsprechend, ja, bin ich da vielleicht so ein bisschen in so einer Pionierposition, das macht mir schon viel Spaß.
Ja, und man merkt es, also ich merke das persönlich auch, mein TikTok-Algorithmus schlägt mir immer wieder Rennrad vor und neue Influencer und ich fange an mit dem Radsport und das ist ja wirklich überall. Wie erlebst du diesen neuen Rennradboom oder diesen Fahrradboom, auch Gravelbikes? Das hört man ja jetzt überall, gefühlt jeder so im Alter von 30 bis 40, 20, 30, 40, weiß ja inzwischen, was ein Gravelbike ist. Wie erlebst du diesen Rennradboom?
Ja, also ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Also ich freue mich natürlich für die ganze Branche und dass es so cool wird. Aber es fühlt sich ein bisschen auch an wie in so einer Indie-Band, die dann Mainstream wird. Weißt
ja,
du? Weißt
ja.
du, was ich meine?
Ja,
so? Also und damit tue ich mich manchmal schwer. Ja. Also wenn dann, das weiß ich gerade so meine, wenn dann natürlich die alle menschlich total korrekt sind, die anderen ganzen Bike-Fluencer auf einmal aufpoppen, wo ich mir dann schon denke, ja, macht ihr das jetzt gerade, weil es Trend ist oder macht ihr das, weil ihr das wirklich fühlt? Und ich habe so auch für die Branche ein bisschen Angst einfach, wenn der Trend, irgendwann ist ein Trend ja auch mal vorbei und dann ist es vielleicht eine andere Sportart. Und dann denke ich mir halt so, ja Leute, ich bin dann immer noch da. Also ich werde das dann immer noch machen so. Ja. Und mal schauen, ob ihr noch alle da seid. Und das ist halt dieses Zwiegespaltene, wenn man merkt einfach so, es braucht zum Beispiel den Profisport nicht für den Mainstream-Lifestyle. Und ich glaube, das habe ich gut erkannt, weil ich habe dann irgendwann meinen Content auch nicht irgendwie auf diese Profi-Richtung ausgelegt, weil ich gemerkt habe, es juckt da draußen gar keinen, ob ich jetzt Achter oder Letzter geworden bin oder das Rennen gewonnen habe. Es geht eigentlich viel mehr darum, was ich für ein Gefühl ausdrucke in den Videos. Und genau, das heißt, es freut mich natürlich für die ganze Branche und dass Radsport populärer macht. Und ich habe auch schon oft gehört, so, ey, das sind so deine Früchte, so du hast es jetzt seit Jahren gemacht, das ist jetzt das, was du gemacht hast, das trägt jetzt endlich Früchte. Und jetzt, wo es soweit ist, denke ich mal, aber wie ich gerade gesagt habe, manchmal so ein bisschen, manchmal hadere ich auch so, dass ich dann einfach so denke, ja, also die Indie-Zeit war auch schon cool, weil wir so eine kleine, coole Chorgruppe waren. Jetzt geht es auf einmal alles so groß und aber das ist irgendwie der Lauf der Dinge halt, ne?
Aber man muss sagen, ja, viele können jetzt auf diesen Zug aufspringen, Trittbrettfahrer, Leute, die meinen, sie sind jetzt auch Fahrradinfluencer, aber was dich ja ausmacht, zum einen ist dein professioneller Background, zum anderen ist es auch deine Art und Weise, wie du das machst. Also du hast wirklich eine unglaublich sympathische, humorvolle Art, die die Leute eben auch so begeistert in deinen Videos. Und was du schon gesagt hast, über diesen Tellerrand hinausschauen mit deinem Format zum Beispiel, Rick Needs a Job. Du hast, nachdem du deine Karriere beendet hast, dieses YouTube-Format ins Leben gerufen, wo du sagst, 52 Wochen, 52 Jobs, jede Woche was anderes. Das ist ja unter anderem sowas, was über den Radsport hinausgeht, weswegen die Leute dir ja auch folgen. Und jetzt lass uns noch kurz auf das Jahr schauen. Wir haben jetzt ungefähr Mitte des Jahres, dein Buch kommt noch, Social Media läuft. Was ist so das, wo du dieses Jahr wirklich sagst, das ist ein Highlight, da freue ich mich drauf. Das ist wahrscheinlich das Buch, oder? So ein Buch-Release ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Meilenstein, oder?
Ja, das wird auch super cool werden, aber das ist auch, was ich meine. Diese Kehrseite, wenn man so viele Projekte gleichzeitig hat, ist, dass man das auch gar nicht mehr so krass feiern kann. Also jetzt irgendwie, eigentlich habe ich mir immer vorgenommen, wenn ich Erfolge feiere, die auch ordentlich zu feiern. Und ein Erfolg kann ja, es liegt ja an einem selber, wie man den Erfolg bewertet, aber alleine dann ein Buch zu machen, einen neuen Podcast zu machen, ist ja irgendwie ein Erfolg. Und das verschwimmt halt einfach irgendwie gerade alles, wenn jeden Donnerstag ein Podcast kommt und jeden Sonntag kommt eine neue YouTube-Folge und dann werden noch Reels zwischendurch veröffentlicht. So. Also das Leben ist einfach gerade so doll und hat so eine krasse Schlagzeile. Das ist, also ich lebe total meinen Traum, aber das Leben auf der Überholspur, wenn man es mal so nennen will, ist, glaube ich, einfach auch auf Dauer nicht gesund. Und ich bin total happy, aber ich will auf jeden Fall auf lange Sicht da ein bisschen rausnehmen. Und da dann halt, dass man auch eben mal Zeit hat, wenn man so ein Projekt hat, das dann irgendwie auch zu genießen, das auch zu feiern. Das kommt einfach so ein bisschen aktuell zu kurz. Ich freue mich zum Beispiel, das war ja die Frage, worauf freue ich mich sehr. Wir werden das letzte YouTube-Video, weil das muss ich schon auch sagen, vom Herzen ist das YouTube-Format, ist glaube ich schon so das Hauptprojekt. Und am 5.12. haben wir in Köln das Helios gemietet. Da passen, glaube ich, weiß nicht, 700 oder 1000 Leute rein. Und da werden wir das letzte Video drehen. Und wir schmeißen einfach eine große Abschlussparty von dem Format. Und das wird dann, sag ich mal, das letzte Video, das dann am 28.12. kommt, also der letzte Sonntag vom Jahr. Die Videos kommen immer sonntags. Und dementsprechend, darauf freue ich mich, glaube ich, so, wenn man dann da dieses super krasse Jahr irgendwie mit einem großen Knall nochmal beendet. Und dann... Ja, glaube ich, mache ich mal ein bisschen Urlaub und meine Crew. Dann nehmen wir auch mal alle ein bisschen raus. Und dann nächstes Jahr kommen vielleicht dann nur noch ein YouTube-Video pro Monat oder so. Aber wir haben auf jeden Fall schon Ideen, diesen Radsport-Lifestyle und die Welt da draußen irgendwie cool zu verbinden. Und wir haben auch schon wieder ganz viele Ideen. Aber wie gesagt, wir wollen da ein bisschen uns mehr Zeit lassen für alles.
Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dafür. Lieber Rick, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank für diese vielen privaten, authentischen Einblicke. Und ich werde es verfolgen weiterhin auf Social Media, YouTube, Instagram, TikTok. Kann man dir überall folgen? Deinen Podcast kann man hören. Also wer möchte, kann da sehr, sehr gerne dranbleiben. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier unser Gast warst.
Ja, danke dir. War ein schönes Gespräch. Freut mich, wenn ihr reinhört.
Alle Infos zu Abus Unlocked findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.